Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Mit Begeisterung hat das Publikum vor knapp 2 Jahren eine neue Oper aufgenommen, The Convert vom Wim Hendrix, einem belgischen Komponisten, der noch im Jahr der Antwerpener Uraufführung überraschend gestorben ist, im Alter von nur 60 Jahren. Die Oper handelt von einer französischen Adligen im 11. Jahrhundert, einer Christin, die sich in einen Juden verliebt und zum Judentum konvertiert, um ihn zu heiraten. Von da an muss sie allerdings nicht nur die Verfolgung durch ihre Familie fürchten, sondern auch ihre christliche Herkunft verleugnen, denn als Konvertitin droht ihr der Scheiterhaufen. Nach der Uraufführung hat das Theater Bielefeld jetzt gestern Abend die deutsche Erstaufführung gezeigt und hat den Titel The Convert ergänzt mit Beten zu wem? Stefan Keim war von uns dabei und ich habe ihn gefragt, ob denn diese Liebesgeschichte aus der Zeit der Kreuzzüge hier in Bielefeld als Gleichnis für unsere Gegenwart gedacht ist.
Ich glaube, das war es von Anfang an und ist es durch diesen neuen Titel Beten zu wem noch besonders. Wahrscheinlich hing es auch damit zusammen, dass wir ja immer, wenn wir von religiösem Fanatismus sprechen, oft an die anderen denken und nicht an das, was Christen getan haben. Und hier sind wir ja in der Zeit der Kreuzzüge und die Christen sind diejenigen, die die Juden in diesem Falle fanatisch verfolgen. Es kommt zu Pogromen und das ist eine sehr ergreifende Geschichte, die sich auf diese Hauptfigur auch weitgehend konzentriert. Es gibt ein Buch, das dem Ganzen zugrunde liegt, Der Fremde von Stefan Hertmanns. Da geht es auch noch mehr um die Recherche. Das Ganze basiert ja auch auf 2 historischen überlieferten Briefen und einer Legende. Hier ist es konzentriert auf die Geschichte dieser jungen Frau, die eigentlich nichts anderes tun möchte, als den zu lieben, den sie liebt.
Mit welcher Musiksprache erzählt denn Wim Hendrix diese Geschichte in den Kritiken der Uraufführung? Da wurde von einem filmmusikalischen Sog berichtet, wie ein Soundtrack zu einem Psychothriller.
Das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber was er macht, und das ist typisch auch eben für eine erzählende Opernmusik, wie sie ja auch im zeitgenössischen Musiktheater immer mehr nach vorne kommt, er bedient sich in den unterschiedlichsten Stilen. Also die Christen werden auch von alter geistlicher Musik dargestellt, die er zitiert. Das kommt dann manchmal auch wuchtig, vor allen Dingen am Anfang, wie in einem Hollywood-Soundtrack. Es ist auch einbezogen Musikinstrumente, die man eher mit dem Nahen Osten verbindet, also Ud, Duduk und Kanuk. Und die werden in den Orchesterklang sehr geschickt hinein integriert. Großes Schlagzeug, aber ein großer Teil dieser Oper ist doch sehr feinfühlig und auch lyrisch. Hören wir mal als ein Beispiel Cornelie Isenberg als Amme der Hauptfigur. Das ist ein Beispiel für eine leisere Stelle. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr viel Wucht und Dramatik. Es ist was los im Orchestergraben. Deswegen singt das Ensemble auch mit Mikroports verstärkt.
Das Ganze klingt ja doch nach einer großen musikalischen Herausforderung für das Theater Bielefeld. Ist denn die Umsetzung gelungen?
Auf jeden Fall. Also das ist rhythmisch auch sehr vertrackt teilweise. Da muss man eben auch sehr genau zwischen diesen Stilen changieren, dass es auch nicht zu platt wirkt und nicht nur so im Erzählerischen hängen bleibt, sondern auch eine eigene musikalische Dimension bekommt. Und das hat Anne Hinrichsen mit den Bielefelder Philharmonikern ganz ausgezeichnet hingekriegt und auch ein sehr engagiert und toll singendes Ensemble mit Dušica Bijetić als Viktis in der Hauptrolle, die eine sehr spezielle Stimme hat. Da fühlt man so ein bisschen, da hört man auch ein bisschen die Reibespuren des Lebens. Das ist kein Zwitschersopran, sondern eher eine etwas rauere Stimme, in der man einfach sehr viel Charakter hört.
Jetzt haben wir noch wenig über die Inszenierung selbst gesprochen. Wie bringt denn Nick Westbrook diese Geschichte auf die Bühne?
Sehr respektvoll und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache. Wenn die Musik so erzählt, wenn sie so psychologisch ist, dann darf man nicht noch versuchen, realistische Bilder draufzusetzen, würde wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Im ersten Teil sind das einfach ein paar Wände, die verschoben werden, die immer wieder neue Räume aufmachen. Marvin Ott hat diese hervorragende Bühne entworfen. Im zweiten Teil eine Treppe, die im dunklen Raum steht. Das alles klingt so ein bisschen nach wenig, es hat aber eine große Wirkung. Stimmung in Zusammenhang mit der Musik, weil auch von der Personenführung her sehr genau gearbeitet wurde und damit auch die Rituale, wenn es da um das Konvertieren geht, zum Beispiel um Waschungen auch richtig dargestellt werden, haben sich die Bilderfelder auch eine Sängerin aus ihrem Ensemble, eine jüdische Sängerin geholt, die sie konzeptionell beraten hat, also eine sehr respektvolle, aber gerade deswegen auch sehr packende und mitreißende Aufführung einer wirklich bedeutenden Oper.
Unser Musikkritiker Stefan Keim war das über die Oper The Convert des belgischen Komponisten Wim Hendericks aufgeführt in Bielefeld. Ein Gopnik, das ist im Russischen ein Straßenschläger und in seinem neuen Roman Der große Gopnik, da fragt der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew auf mehr als 600 Seiten, wie sich eigentlich ein solcher krimineller Rowdy die Alleinherrschaft im Kreml sichern konnte. Ein wütendes Buch aus dem Exil also über den Aufstieg von Wladimir Putin und die aktuellen Verhältnisse in der russischen Heimat. Auf der einen Seite der Mann, der sich die Macht in Russland auf alle Zeiten gesichert zu haben scheint. Auf der anderen Seite ein freier Künstler, das alter Ego des Autors. Putin und ich hätte der Roman also auch heißen können. Für das Theater Freiburg hat Viktor Jerofejew jetzt aus seinem Roman ein Theaterstück entwickelt und das ist gestern Abend uraufgeführt worden. Unser Theaterkritiker Christian Gampert war dabei.
Viktor Jerofejew verbindet in seinem Stück zwei Ansprüche, die aber miteinander in Konflikt geraten. Einerseits möchte er die Grausamkeit der putinschen Herrschaft und vor allem des Ukraine-Kriegs vorführen, indem er beispielsweise das Sterben in einer Geburtsstation in Mariupol zeigt, begleitet von zynischen Putin-Kommentaren, dies sei alles nur Propaganda. Das ist ein moralischer Anspruch. Andererseits will der Autor Wladimir Putin als eine lächerliche Figur entlarven, der Diktator mit der Sozialisation eines Straßenschlägers. Gopnik heißt so viel wie Rowdy. Das aber ist ein ganz anderes Genre. Es ist Karikatur und Satire. Es steht, theaterhistorisch gesprochen, in der Tradition von Alfred Jarrys Père Ubu, politischer Nihilismus als Kasperletheater. Beim Lesen des Stücks gewinnt dieser zweite nihilistische Ansatz bei weitem die Oberhand. Jerofejew ist radikal lustig und sexuell völlig tabulos. Er zeigt von Josef Stalin bis zu Gerhard Schröder, der als der gutmütige Deutsche auftritt, die Weltgeschichte als ein von Deppen bevölkertes Vaudeville, ein Irrenhaus. In Freiburg, wo Eike Weinreich das Stück jetzt inszeniert hat, möchte man aber die Moral nicht missen. Schon zu Beginn, wenn der Regisseur lauter Leichen auf der großen Showtreppe vor einem Knobelbecher-Denkmal ablegen lässt, ahnt man, dass das nichts werden wird. Die Schauspieler stehen bedeutungsvoll herum und deklamieren in den leeren Raum hinein.
Ich habe sehr gute Nachrichten. Unser Freund Gopnik hat den Thron bestiegen. Jetzt ist er der große Gopnik.
Jerofejews Stück hat einen weiteren doppelten Boden. Er bringt sich selbst als Autor ständig als Widerpart von Wladimir Putin ins Spiel, als sei das Ganze ein Zweikampf. Das ist natürlich Selbstironie. Jerofejew, der in der Nomenklatura aufgewachsen ist, weiß ganz genau, dass er gegen Putins Machtapparat nichts auszurichten vermag. Er schreibt deshalb lauter ironische Dialoge, in denen Putin ihn zum Staatsschriftsteller machen will. Er, Jerofejew, soll ein schleimiges Buch über Putin schreiben. In Freiburg ist diese Kasperliade aber eher heruntergedimmt. Der Jerofejew-Darsteller ist ein braver Schriftsteller mit Schal und Tweedjackett und keineswegs eine biermannmäßig sarkastische Gegenfigur. Während Jerofejew Mütterchen Russland also mit rabenschwarzem Galgenhumor zeichnet, ist bei Regisseur Weinreich von Witz nichts zu spüren. Er flüchtet lieber in opulente Arrangements, in eingeblendete Schlachtengemälde und Nachtclub-Videoanimationen. Er lässt sich von der Bühnenbildnerin Bettina Meyer eine staatstheatralische weiße Treppe, eine Hinterhofwand und eine russische Puppenstube bauen. Dort tanzt eine Produzentin von verbotener Pornokunst, Putin hält Hof. Die Ehefrau des Autors lässt sich in Putins Propagandaabteilung abwerben. Jerofejews Mutter will Putin killen, während der Vater besorgt ausruft, was soll nur aus Russland werden, wenn Putin nicht mehr da ist. Dabei sind die Eltern längst tot. Nur ist dieser Albtraum hier völlig harmlos angerichtet.
Niemand wird uns überholen. Nicht China, nicht Europa, nicht Amerika.
Viktor Jerofejews polemische Analyse ist natürlich nur in Teilen richtig. Wladimir Putin folgt einem politischen Kalkül, das aus seiner Unterschichtsherkunft nicht wirklich zu erklären ist. Und die Pathologie einer Gesellschaft, die ihn duldet und verehrt, ist komplex. Putins Tabulosigkeit und Größenwahn aber, seine Kunst, ständig die Meinungen zu wechseln, sind im Grunde wie fürs Theater geschaffen. Die Skurrilität des Bösen, eines Getretenen, der als Lockvogel für Straßengangs begann. Nur spürt man diesen Wahnsinn in Freiburg nicht. Selbst wenn Viktor Jerofejew die Aufführung beim Schlussapplaus mit einer Danksagung adelte, so geht die Inszenierung zwar politisch in die richtige Richtung, ästhetisch aber am Stück vorbei.
Christian Gampert berichtete aus Freiburg über die Uraufführung von Der große Gopnik nach dem Putin-Roman von Viktor Jerofejew. Es steckt viel sozialer Sprengstoff drin, wenn Wohnen eine Frage des Geldes ist. Auf diese Gefahr weist die Wohnsoziologin Christine Hannemann schon seit Jahren hin. Dass diese Gefahr nicht kleiner geworden ist, auch wenn sich die Bundesregierung jährlich 400.000 neue Wohnungen als Ziel gesetzt hat, das konnte man diese Woche wieder erfahren beim jährlichen Wohnungsbautag in Berlin. Denn ihr Ziel hat die Bundesregierung bisher verfehlt. Die Baubranche klagt über eine Insolvenzwelle und gleichzeitig gehen die Mieten an vielen Orten weiter durch die Decke. So gibt jeder dritte Mieterhaushalt mehr als 30% seines Einkommens fürs Wohnen aus. Wie bedrohlich ist die aktuelle Lage am Wohnungsmarkt für unsere Gesellschaft? Das habe ich die Wohnsoziologin Christine Hannemann heute gefragt. Also ist vielleicht sogar unsere Demokratie in Gefahr?
Es ist so, dass die Wohnkosten, also dass der Anteil des Wohnens an den Gesamthaushaltsausgaben, egal ob es sich um Eigentum oder um Mieten handelt, dass der immer weiter steigt. Und demokratiegefährdend ist natürlich insofern für mich, dass ja unser Gesellschaftskonzept darauf beruht, dass wir alle in irgendeiner Form teilhaben. Aber die Teilhabe setzt natürlich auch die Situation voraus, dass ich mein Leben selber gestalten und regeln kann. Und wenn ich einen Großteil meiner finanziellen Möglichkeiten schon allein für die Existenzsicherung, also fürs Wohnen ausgeben muss, dann halte ich das für sehr dramatisch, zumal ich ja die Entscheidung treffen muss. Das ist jetzt sehr zugespitzt, aber es trifft zu. Ist es Heizen oder Miete? Ist es Essen oder Miete? So einen Ausflug machen, ins Kino gehen, alles, was so dazugehört. Ja, das reicht bei vielen dann nicht mehr.
Wie muss denn die Politik aus Ihrer Sicht hier gegensteuern? Muss sie Grund zurückkaufen, mehr investieren in sozialen Wohnungsbau? Muss es Mietpreisbremsen geben oder vielleicht muss auch weniger Förderung für Einfamilienhäuser geben?
Also aus meiner Sicht sollten keine Pendlerpauschalen bezahlt werden und ähnliche Dinge oder das Dienstwagenprivileg wäre natürlich hier auch wieder zu nennen, sondern ich bräuchte eine größere Flexibilität in der Anpassung meiner Lebenssituation an die Wohnsituation, was ich aber gar nicht oder kaum machen kann, weil ich dann natürlich weiß, dass ich dann wiederum höhere Wohnkosten habe. Also dieses Perpetuum, das heißt, ich brauche eigentlich eine kleinere Wohnung, weil ich in meinem Einfamilienhaus merke, es gibt keine ebenerdige Dusche und ähnliches. Aber eben aufgrund dessen, dass ich immer, wenn ich mich bewege, also wir nennen es auch manchmal so das Mikado am Wohnungsmarkt, wer sich bewegt, der hat verloren, dass eben dann die Wohnkosten immer weiter steigen und dass es dann sowas, eine Förderung geben sollte, eine Subventionierung, die dann eben das befördert und nicht zum Beispiel das Einfamilienhaus, wobei ich, ein Einfamilienhaus ist eine ganz normale Wohnsituation. Es ist für mich immer nur die Frage, was wird gefördert und warum.
Sie haben Städte mal als begehbare Investment-Immobilienfonds bezeichnet. Und jetzt gerade haben Sie darauf hingewiesen, dass man ja durch die Lebenssituation vielleicht auch eine andere Wohnung, ein anderes Haus braucht. Müsste da auch eine flexiblere Architektur entstehen? Oder vielleicht kann man ja auch auf alte Modelle zurückgreifen, zum Beispiel auf der Margaretenhöhe in Essen. Da hat ja damals Krupp Wohnungen gebaut. Und die konnten durch ein bestimmtes Baukastensystem immer wieder angepasst werden.
Das wäre natürlich eine der Varianten, die möglich sind. Die sogenannten technischen Anpassungen, flexiblen Grundrisse, die sind aber sehr oft mit Kosten verbunden. Und ich plädiere eigentlich eher dafür, dass entsprechend dem Lebenszyklus, der sich ja verändert, dass da auch eine höhere Variabilität in dem, wie man jeweils wohnt, dann zu erreichen wäre. Das meiste, was in Deutschland gebaut wurde und aktuell auch gebaut wird, folgt immer diesem gleichen Prinzip: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, Flur. Mhm. Und es gibt wenig Varianten des Wohnens. Zum Beispiel, wenn ich multilokal unterwegs bin, denken Sie an Bundestagsabgeordnete, die hat ihren Heimatwahlkreis, die hat in Berlin zu tun. Warum muss sie in Berlin eine ganze Wohnung bieten, wenn sie nicht ins Hotel möchte? Viele Großstädte, gerade in Deutschland, sind voll von leerstehenden Zweitwohnungen. Und dass da eben wenig Angebote sind, die auf diese Zweitwohnbedürfnisse eingehen. Oder denken Sie an ältere Menschen, die alleine in einer relativ großen Wohnung im Einfamilienhaus sind. Es gibt außer Pflegeheim und Altenheim, oder wir können es auch Residenz nennen, oder Augustinum, wenn wir es etwas höherwertig bezeichnen wollen. Mhm. Es gibt wenig Angebote in der Form, dass man sich zum Beispiel in einer alten Pflege-WG zusammentun kann, weil es gibt keine Räume dafür. Und Sie merken eben auch, ich habe immer noch nicht über Neubau gesprochen, sondern ich rede vor allen Dingen auf Umbau des vorhandenen Wohnungsbestandes, weil wenn ich mir die 47,2 Quadratmeter pro Person anschaue, über die wir in Deutschland verfügen, und wenn ich dann natürlich auch das Klimaproblem oder die Klimakrise im Hinterkopf habe, dann denke ich, es ist nicht richtig, über 400.000 neue Wohnungen zu diskutieren, sondern es geht darum, den vorhandenen Bestand flexibel, variabel und klimagerecht umzubauen.
Das war Christine Hannemann, Professorin für Wohnsoziologie in Stuttgart. Ein König verschenkt seinen Thron an die deutschen Kolonialherren in der Hoffnung, dafür Waffen und wirtschaftliche Hilfe zu bekommen, was nie passiert. Seit mehr als 110 Jahren befindet sich der prächtige Thron des Königs von Bamun in der Ethnologischen Sammlung in Berlin und ist inzwischen zu sehen im Berliner Humboldt-Forum. Weitere 40.000 kulturelle Objekte zählen zum kolonialen Raubgut aus Kamerun, das bis heute im Besitz deutscher Museen ist. Der Thron steht auf dieser Liste, auch wenn es sich dabei ja rein formal um ein Geschenk handelt, aber eben nur rein formal. Ob dieser Thron nun also bald nach Kamerun zurückkehrt? Insgesamt stehen die Zeichen jedenfalls auf Restitution. Und mit der Eröffnung eines Kunstmuseums in Kamerun könnte eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein. Susanne Littenbauer war bei der Eröffnung dabei.
Pompös und lautstark sollte die Eröffnung des neuen Museums werden. Und das wurde sie. In einer für Fomban und die 10 Regionen Kameruns beispiellosen Zeremonie trafen die wichtigsten Sultane und traditionellen Chefs des ganzen Landes zusammen. Eine Machtdemonstration des erst 30 Jahre alten Sultans Nabil Mbombo Njoya, der in New York studierte und eine neue Generation afrikanischer Regenten verkörpert. Ein Signal in Richtung Zentralregierung in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, aber auch an alle Regionen und die Nachbarländer Zentral- und Westafrikas. Die Kolonialzeit, ob 30 Jahre deutsche oder gut 40 Jahre französische und britische Fremdbestimmung, der stilistische Einfluss ist unübersehbar. An der Palastmauer sind wie selbstverständlich die Namen der deutschen und französischen Gouverneure Westkameruns vermerkt. Die Geschichte der bis 1960 fremdbestimmten Region ist überall präsent. Es überrascht trotzdem, dass der noch junge Sultan die opulente Zeremonie zur Eröffnung seines Museums der Bamun durch ein überlebensgroßes Porträt seines Urgroßvaters Ibrahim Njoya, des wichtigsten Sultans während der deutschen und französischen Kolonialzeit, dominieren ließ. Er selbst folgte der Eröffnungsfeier auf einem verblüffend ähnlichen perlenbesetzten Thron wie dem sogenannten Mandu Yenu, der heute in Berlin steht. Man wolle ein Zeichen für Kamerun und ganz Afrika setzen, wie man künftig mit der eigenen Kultur umgehen werde. Sein Museum als Beispiel für andere afrikanische Regionen, die eigene Kultur, Tradition und präkoloniale Geschichte selbstbewusst zu präsentieren. Wie selbstbewusst zeigt bereits das ungewöhnliche Äußere des Museumsneubaus direkt neben dem alten Palast. Eine doppelköpfige Schlange umschließt das runde, dreistöckige, pinke Gebäude. Auf dem Dach thront eine riesige, behaarte Spinne. Das sind Symbole aus der Bamun-Kultur, die die Macht des Sultanats betonen sollen. Der Doppelkopf als Symbol für die Wehrhaftigkeit des Volkes nach allen Seiten, erdacht und ausgeführt durch einen lokalen Architekten. Kein moderner Bau eines internationalen Büros, aus wie im Senegal, Gabun oder Kenia. Ganz im Gegensatz dazu die Dauerausstellung von rund 3000 Objekten aus der Zeit des 14. Jahrhunderts bis heute. Die zuvor im dunklen, nicht klimatisierten Palastmuseum aufbewahrten Ausstellungsstücke werden jetzt nach aktuellen Standards klimatisiert präsentiert. Beginnend mit einem kleinen Überbleibsel einer alten Piroge, dem traditionellen Booten der Bamun. Hinter Vitrinen hängen alte Kleidungsstücke der royalen Vorfahren, in einer anderen geschmückte menschliche Schädel und dann wieder perlenbestickte Figuren aus dem 19. Jahrhundert. Die chronologische Präsentation wird immer wieder von zeitgenössischen modernen Objekten unterbrochen, wie vergoldeten Skulpturen der drei Königssymbole, doppelköpfige Schlange, Doppelglocke und Spinne. Auf der zweiten Ebene finden sich preußische Helme, Pickelhauben, Teile von deutschen Rüstungen und zahlreiche deutsche Gewehre, neben der in der Restitutionsdebatte berühmt gewordenen Fotografie des Sultans Ibrahim Djuya auf dem Thron, der heute im Humboldt-Forum ausgestellt ist. Gleich zweimal ist eine Kopie dieses Manduyeno im neuen Museum von Fumban ausgestellt, ein normales und ein überdimensionales Duplikat, ein deutliches Zeichen Richtung Deutschland. Massive Kritik an dem neuen Museum kommt von der Stadtspitze gleich nebenan, von Bürgermeisterin Patricia Tumeno Ndamjoya, die demonstrativ der Einweihung dieses Privatmuseums einer vergangenen Zeit fernbleibe, so die erste Frau an der Stadtspitze. Für von Deutschland zurückkehrende Objekte plane sie ein modernes Kulturzentrum außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe mit weitem Blick in die Westkameruner Berge. Lars Christian Koch, Direktor des Ethnologischen Museums und Museums für Asiatische Kunst Berlin, ließ vorab mitteilen, dass man sich mit den kamerunischen Kollegen und Kolleginnen über die Eröffnung des neuen Museums in Fumban freue. Ansonsten gäbe es keine Rückgabeforderungen von Seiten des Sultans von Fumban, weder für die Kameruner Hauspfosten vom Ende des 19. Jahrhunderts noch für den Thron Manduyeno.
Von der Eröffnung eines Kunstmuseums in Kamerun berichtete Susanne Lettenbauer. Was kann Literatur zur Deutung unserer Lebensrealitäten beitragen? Diese Frage hat im Mittelpunkt der diesjährigen Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gestanden, für die Akademie nach Essen sozusagen zurückgekehrt ist. Vor 71 Jahren hatte hier nämlich schon einmal ein Treffen stattgefunden. Und nachdem gestern das Ruhrgebiet literarisch beleuchtet worden war, wir haben darüber berichtet, äußerten sich gestern Abend dann 8 Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Antisemitismus in ihren Heimatländern. Als Ort hatte man die alte Synagoge in Essen gewählt, die größte erhaltene freistehende Synagoge nördlich der Alpen. Vor 1,5 Jahren war es direkt daneben zu einem Schusswechsel gekommen. Die Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden. Antje Alroggen war für uns bei der Veranstaltung dabei.
Nach dem 7. Oktober 2023 ist die alte Synagoge in Essen zu einem Ort geworden, den einige Menschen nicht mehr betreten, während andere ihn ganz besonders unterstützen, sagte Diana Matut, die Leiterin der alten Synagoge Essen, zu Beginn der Veranstaltung. Die Politik hätte vor allem in Deutschland nach dem 7. Oktober ihre Stimme deutlich früher und entschiedener erheben müssen. Das machte der Akademiepräsident Ingo Schulze schon zu Beginn der Essener Veranstaltung deutlich. Wenn die Politik auch in anderen Ländern Europas versagt, diesen Vorwurf hörte man an diesem Abend immer wieder, kann dann die Literatur diese Aufgabe übernehmen? Der polnischstämmige Dichter und Essayist Tadeusz Dabrowski sah das so.
Kann man ein Schriftsteller oder Dichter Unwissenheit und Verurteile bekämpfen? Vielleicht in einzelnen Fällen. Aber wird man darüber hinaus Gehör finden? Das bezweifle ich.
Den nach Europa Zugewanderten fehle es an Ideen, was die Staatengemeinschaft ihnen bieten könne, außer Sozialhilfe. Stattdessen wachse hier eine Generation an ungebildeten Menschen heran, die Dabrowski als ahistorische Barbaren bezeichnete. Auch der Schweizer Dramatiker und Romancier Lukas Berfuß machte die unzureichende Bildung der jungen Menschen für das Erstarken rechter Gruppierungen mitverantwortlich.
Mit der kompetenzorientierten Bildungspolitik hat man kompetitive Menschen erzogen. Und historisches, kritisches und systemisches Denken wurde als Karrierehindernis erkannt.
Seit dem 7. Oktober habe der Antisemitismus in der Schweiz deutlich zugenommen. Auch deshalb, weil die Gelder der politischen Parteien selbst die dunkelsten Orte erreichen würden. Auch in Schweden sei die Zeit von Friede, Freude und Köttbullar eindeutig vorbei, resümiert der Schriftsteller und Übersetzer Aris Fioretos. Ob die Meinungsfreiheit bei der Suche nach neuen Zentrifugalkräften noch dazugehöre, sei fraglich. Die in Berlin lebende Schriftstellerin Theresia Mora erzählte zunächst aus ihrer Kindheit in Ungarn. Damals, in den 1970er Jahren, habe Antisemitismus noch keine Rolle gespielt, im Gegensatz zum Antiziganismus. Heute sei Ungarn gepflastert mit Plakaten, die rechtspopulistische und judenfeindliche Propaganda verbreiteten. Man distanziere sich hier gegenüber Minderheiten aller Art. Eine Regenbogenfahne von ihrem Haus in Ungarn wehen zu lassen, sei mittlerweile zu gefährlich.
Eine Regenbogentasche tragen wir ab und zu mit uns herum. So sieht es aus.
Einigkeit herrschte an diesem Abend darüber, dass der israelischen Bevölkerung die volle Solidarität gehöre. An der Regierung Netanjahus aber gab es immer wieder deutliche Kritik. Wichtig sei, zwischen dem Volk und der Religion zu unterscheiden. In der französischen Sprache könne man diese wichtige Nuancierung aber kaum treffen, erklärte die französische Schriftstellerin Cécile Weißbrot. Das Wort Juif könne hier beides bedeuten, nur der Anfangsbuchstabe sei einmal groß geschrieben, wenn es um das Volk gehe, und kleingeschrieben, wenn die jüdische Religion gemeint sei. In Frankreich beobachtet Weißbrot einen Antisemitismus, der sich nahezu unbemerkt und subkutan in der Bevölkerung breit mache.
Der Antisemitismus ist ein Seeungeheuer, das an der Wasseroberfläche auftaucht und dann wieder abtaucht, um in den Tiefen des Ozeans zu verschwinden.
Wie also weiter? Auf diese Frage fand auch die Literatur keine eindeutigen Antworten. Stattdessen herrschte Rat und Fassungslosigkeit darüber, dass sich in den vergangenen 50 Jahren so wenig zum Guten gewendet habe. In Europa sei der Antisemitismus spätestens seit dem 7. Oktober als kollektives Phänomen wieder salonfähig geworden.
Europäische Autorinnen und Autoren über Antisemitismus in ihrer Heimat, das war ein Beitrag von Antje Allrocken. Und jetzt Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
Die bekannteste, die größte Mittlerorganisation der deutschen auswärtigen Kulturpolitik ist das Goethe-Institut. Ihre Präsidentin, die Ethnologin Carola Lenz, die im November mit Ende ihrer Amtszeit ihre Position aufgibt, warnte im Deutschlandfunk vor weiteren Einsparungen durch den Bund.
Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, in einer sehr angespannten Haushaltslage, welche Prioritäten werden gesetzt. Kultur kostet so wenig und kann doch sehr viel Gutes bewirken, ist ein ganz wichtiges drittes Standbein der Außenpolitik neben Wirtschaft und Diplomatie und sollte nicht weiter vor finanzielle Engpässe gestellt werden.
Kritisiert Carola Lenz, die Chefin des Goethe-Instituts. Zur Geschichte der jüngeren amerikanischen Kunst und Malerei zählen auch Textilarbeiten und Quilts. Faith Ringgold, 1930 in Harlem geboren, war eine afroamerikanische Künstlerin, die sich Themen wie Kampf gegen Diskriminierung und für Frauenrecht und Gleichberechtigung widmete. Sie tat es in Aktionen, Gemälden, Porträts, großen farbigen Quilts, die in Europa meist nur als kunstvolle Tagesdecke in Gebrauch sind. Ein Unterschied zwischen bildender Kunst und Kunsthandwerk bestand für sie nicht. Seit den 60er Jahren war sie aktiv und machte Gemälde mit antirassistischen Inhalten. Sie zählt zur künstlerischen Protestbewegung jener Jahre, die auch Zugang für Schwarze zum Kunstbetrieb forderte.
I remember when I was young and I would go into a gallery to show my work. The gallery dealer would look at my legs, but not my art.
Sie erinnere sich, als sie jung war und ihre Kunst vorstellte, da schaute der Galerist auf ihre Beine, nicht auf die Bilder. 1973 gab sie ihren Beruf als Lehrerin auf, war von 84 bis 2002 Professorin an der University of California in San Diego, hat mehrere Kinderbücher verfasst. Faith Ringgold ist gestern im Alter von 93 Jahren in New Jersey gestorben. Der Journalist und Autor Jürgen Serke, der seine Arbeit dem Werk verfolgter Schriftsteller und Dichter widmete, ist tot. Er starb gestern kurz vor seinem 86. Geburtstag. Das teilte das Museum für verfolgte Künste im bergischen Solingen mit.
Ich war als junger Reporter, war ich 67, 68 in Prag gewesen, während des Prager Frühlings. Und dort habe ich erlebt den Aufstand der Schriftsteller von Milan Kundera bis Pavel Korut gegen das kommunistische Regime. Und als dann die Russen einmarschiert sind, habe ich mir gesagt, jetzt werde ich mir mal das anschauen, was bei uns gewesen ist. Und habe dann angefangen zu recherchieren.
Jürgen Serke, im Alter von 86 Jahren ist er gestorben.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Israel nach dem iranischen Drohnenangriff. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.